Sprenger spricht.
Hashtag Media and Sports.
Ins Wohnzimmer der Stars, der Fußballer. Das geht mit der Bayern-Doku auf Amazon. Da haben wir mit einem der Produzenten drüber gesprochen. Noch näher dran an die Fußballer geht's natürlich mit der Frau eines Spielers. Hallo Camilla Benchop.
Hallo lieber Christian.
Ausgabe 20 von Media and Sports wird jetzt nicht zur Audio-Ausgabe von InTouch oder OK. Oder für die Älteren, die nicht wissen, was InTouch und OK ist, wird jetzt nicht zur Audioversion von Gala oder der Bunten oder für die noch Älteren dem Goldenen Blatt. Und Ralf Kohler, den muss ich auch enttäuschen. Kollege, Stammhörer, macht selber einen Podcast mit Urs Meier. Der kann auch dieses Mal kein Hart, aber fair erwarten. Ich möchte mit Leuten sprechen, um sie euch näher zu bringen, die vor und hinter der Kamera stehen. Genug der Vorrede, denn jetzt geht's für alle die, die keine Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 Fans sind und auch nicht aus Sandhausen oder Curaçao kommen, erstmal darum, Kami, wer ist dein Mann?
Ja, mein Mann, der heißt Charleston Benchop. Und der spielt aktuell beim SV Sandhausen. Er hat aber auch schon einige andere Stationen hinter sich, wie Fortuna Düsseldorf, Hannover 96, der FC Ingolstadt, Groningen, De Graafschap und zuletzt, also vor Sandhausen, war er auch in Limassol. Ganz schön da, muss ich ehrlich sagen.
Limassol, Zypern. Das heißt genau. Aber auch, um dann jetzt mal direkt zu den Schattenseiten einer Fußballerfrau zu kommen, gibt es irgendwo ein Zuhause oder gab es immer ein Zuhause?
Zu Hause war für uns oder ist für uns Krefeld bzw. Düsseldorf und Krefeld ist ja ganz nah an Düsseldorf und klar für ihn natürlich Rotterdam, da kommt er her, aber unser Lebensmittelpunkt ist in Krefeld und das wird auch so bleiben.
Es klingt aber trotzdem, wenn man jetzt Hannover und so weiter, das klingt nach Fernbeziehung oder
ja,
Zypern
in Hannover
ist
noch
ja
nicht.
Noch weiter weg.
Da auf jeden Fall, nach Hannover sind wir ja noch mitgezogen, nach Ingolstadt auch. Dann war er aber 6 Monate ausgeliehen nach De Graafschap in Doetinchem in den Niederlande. Und dann bin ich mit den Kindern tatsächlich in Ingolstadt geblieben, weil ja, wir davon ausgegangen sind, dass er nach einem halben Jahr zurückkommt. Aber dann ist der FCI abgestiegen in die dritte Liga. Demnach hatte er dann keinen Vertrag mehr und wir sind dann zusammen nach Groningen gezogen, wo ich dann festgestellt habe, dass es auf jeden Fall meine letzte Station sein wird.
Weil du gesagt hast, jetzt reicht mir das mit dem Ein- und Auspacken.
Genau das, ja. Ich habe gesagt, jetzt reicht's, weil wir so viel umgezogen sind und mit 2 kleinen Kindern, wir haben eine 4-Jährige und einen 5-Jährigen, war das irgendwann auch zu viel. Und ich war dann auch nicht bereit, meine Berufe aufzugeben, um mit ihm nach Zypern zu gehen. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich nach Krefeld zurückgehe und er dann erstmal seinen Weg ohne uns geht. Aber wir sind ja trotzdem immer da geblieben. Wie gut, dass es FaceTime gibt. Ich sage dann immer zu den Kindern, der FaceTime-Daddy.
Gibt es irgendwelche anderen Rezepte außer FaceTime?
Ja, sich versuchen zu sehen. Das war aber natürlich in der Corona-Zeit sehr schwierig. Er durfte nicht raus, ich durfte nicht hin. Und demnach haben wir uns dann tatsächlich über dieses Corona-Jahr nur 2-mal gesehen. Das war sehr, sehr hart für mich und auch für die Kinder. Wobei ich das Gefühl hatte, die haben das ein bisschen besser weggesteckt als ich, weil die, glaube ich, noch nicht so dieses Zeitgefühl dafür hatten. Wie lang ist das? Wie lang ist ein Tag? Wie lang ist eine Woche? Für mich war das sehr schwer, dann die 4 Monate. Und FaceTime hat uns da wirklich gerettet. Und jetzt bin ich auch echt froh, dass er wieder in Deutschland spielt.
Wie kam der Kontakt zu Sandhausen?
Total überraschend eigentlich. Also wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass er nochmal ein Angebot aus der 2. Liga bekommt. Es ist sehr, sehr schwer, wenn man einmal aus Deutschland raus ist, dann nochmal in der 2. Liga oder in der 1. Liga Fuß zu fassen. Und dann kam die Anfrage aus Sandhausen und die wollten ihn natürlich erstmal sehen. Wollten erstmal gucken, wie fit ist der Junge? Kann er noch das, was er in Düsseldorf konnte? Und dann war er da, hat knapp 2 Wochen mittrainiert und alle von sich überzeugen können. Und das hat uns dann natürlich auch gefreut, wobei ich auch nie daran gezweifelt habe, dass er nicht fit genug ist, weil er sich sehr gut vorbereitet hat. Er hat sich die ganze Zeit fit gehalten. Er achtet sehr auf seine Ernährung und ist sogar jetzt mit seinen 32 Jahren, finde ich, professioneller, als er damals mit 23 war, als ich ihn kennengelernt habe.
Wow, so lange kennt ihr euch schon?
So lange, ja, die Zeit fliegt.
Wie ihr euch kennengelernt habt, das hat natürlich auch was mit dem zu tun, worüber wir im zweiten Teil reden. Verraten können wir es jetzt trotzdem schon mal.
Ja, wir haben uns kennengelernt im schönen Düsseldorf, in der wunderschönen Merkur-Spielarena, das Stadion von Fortuna Düsseldorf. Und ja, da sind wir uns tatsächlich auch auf dem Platz zuerst begegnet und es war Liebe auf den ersten Blick.
Wie gesagt, da sprechen wir gleich drüber, warum du ihn auf dem Rasen bei Fortuna Düsseldorf kennengelernt hast. Dann kam Sandhausen und plötzlich wurde es doch auch da wieder dann unruhiger, als ihr euch das vielleicht vorgestellt habt.
Ja, jein. Er wusste schon, worauf er sich einlässt, weil ja schon einige Spiele gespielt waren, als er gewechselt ist. Und von daher wusste er, dass das eine harte Saison für ihn wird, dass es da nicht darum gehen wird, wir steigen in die Bundesliga auf, sondern dass es eher darum gehen wird, wie halten wir die Klasse. Er war aber, ja, er hat sich dadurch gefordert gefühlt. Er hat gesagt, ich nehme diese Aufgabe an. Ich habe genug Erfahrung gesammelt in meiner Karriere, dass ich in der Lage bin, auch ein Führungsspieler zu sein, eine Mannschaft mitzureißen und da auch einfach Eier auf dem Platz zu zeigen.
Ihr merkt schon, Fußballerfrau, die weiß, worum es geht. Wie ist die Fußballerfrau als Beraterin dann tätig?
Als Beraterin eigentlich gar nicht. Also mir wurde damals von seinem Berater zwar angeboten, das zu übernehmen. Das ist aber ehrlich gesagt nicht so meins. Also klar stehe ich ihm als Frau zur Seite und helfe, wo ich helfen kann. Ich bin sehr organisiert, organisiere auch alles für ihn. Also sein Berater hat definitiv weniger Arbeit mit ihm als vielleicht mit dem einen oder anderen Spieler, weil ich sehr viele Aufgaben natürlich übernehme, weil ich sie so und so übernehmen würde. Aber jetzt als Beraterin würde ich mich nicht bezeichnen, nein.
Wir müssen dann natürlich auch das klassische Klischee besprechen, die Fußballerfrau. Und bitte.
Bitte nicht. Also ich kann mich allein schon mit dem Wort Spielerfrau überhaupt nicht identifizieren. Vor allen Dingen sind es meist die Fußballerfrauen, die Spielerfrauen genannt werden. Ja, irgendwo verständlich, irgendwo haben die Mädels sich diese Berufsbezeichnung auch selber kreiert. Für mich, mein Mann spielt Fußball und ich mache meine Sachen und ich finde nicht, dass man eine Berufsbezeichnung dafür braucht, weil man die Frau eines Fußballspielers ist oder die Frau eines Sportlers. Ich finde, das ist ein bisschen too much und deswegen bin ich auch kein Freund von diesem Wort Spielerfrau.
Habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass das immer nur im Zusammenhang mit Fußballern genannt wird.
Meistens auf jeden Fall. Und ich meine, es gibt ja viele Sportarten und warum ist es keine Spielerfrau, wenn der Mann Handball spielt? Und warum ist es keine Spielerfrau? Das wird zumindest nicht so groß gemacht. Wenn der Mann Tennis spielt oder Tischtennis spielt, da redet dann keiner drüber. Und bei den Fußballern wird es an die große Glocke gegangen. Und die Spielerfrauen und die ganzen Klischees, die dazukommen, das können wir uns eigentlich jetzt hier und jetzt sparen, weil das ist irgendwie nicht so meins.
Ja, aber sprichst du dann mit Frauen von Kollegen deines Mannes drüber? Um jetzt dieses Wort zu umschiffen.
Worüber jetzt genau?
Darüber, dass es dich ärgert, darüber, dass du dich anders definierst, dass sie sich vielleicht auch anders definieren oder sagst du, macht ihr euer Ding, ich mach mein Ding.
Genau. Das sage ich. Also jedem das Seine. Die einen sind damit fein, mit dem Mann mitzuziehen, was ja auch völlig okay ist. Die meisten ziehen mit den Männern mit und kümmern sich dann um Haus, Kind und Hund und was alles dazu kommt. Es ist auch viel Arbeit, ne? Und es ist alles immer aufzugeben. Es ist nicht so ganz einfach, wie jeder denkt. Und die Spielerfrauen, die haben so ein leichtes Leben und die müssen auch immer von vorne anfangen. Und da einem selbst gerecht zu werden oder sich beruflich weiterzuentwickeln, ist auch sehr schwer. Und getrennt zu leben, ist auch sehr schwer. Und das sieht man an unserem Beispiel. Die wenigsten haben das Glück, dass sie mehrere Jahre an einem Ort bleiben. Wir hatten das nicht. Und so geht's vielen. Und demnach ist es auch schwer, dann sich selbst zu verwirklichen als Frau, wenn man einen Fußballer oder einen Sportler an seiner Seite hat, der dann viel durch die Weltgeschichte tungelt. Das muss man dann für sich selber entscheiden. Ich habe für mich entschieden, dass ich einen eigenen Weg gehen möchte und der Weg, ja, mich selber noch verwirklichen möchte, meine eigene Karriere haben möchte und die ist nicht zu Hause auf den Charlie zu warten und das Haus nur auf Vordermann zu bringen und unseren Haushalt zu managen, sondern ich möchte halt einfach vieles mehr machen und entdecken. Und ja, das war dann halt meine Entscheidung. Ich respektiere aber, wenn andere das nicht so machen oder nicht so sehen. Das muss dann halt jeder für sich selber wissen.
Wie sehr schaden denn dann, ich setze jetzt dann Gänsefüßchen, die Spielerfrauen der Frau im Jahr 2021, wenn wir jetzt an Diversität, wenn wir an Gleichberechtigung und vieles mehr denken?
Überhaupt nicht. Also es gibt ja auch Unternehmer, die Frauen haben, die zu Hause alles managen und darüber spricht nur keiner. Warum soll es die Frau eines Fußballspielers nicht dürfen? Also warum ist es so schlimm, dass die Frau eines Fußballspielers zu Hause sitzt und warum heißt es dann immer die Spielerfrau, die das geile Leben hat? Was ist mit dem Unternehmer? Was ist mit dem erfolgreichen Banker? Was ist mit den erfolgreichen Geschäftsleuten, die auch ihre Frauen zu Hause sitzen haben, weil sie einfach nicht arbeiten müssen, weil die Männer dann das Geld mit nach Hause bringen und damit ist alles fein, die das auch gut finden, dass die Frauen zu Hause sind und sich um den Haushalt kümmern, sich um die Kinder kümmern und so ein Hausmanagement, wenn man dann Kinder und auch einen Hund hat oder Tiere hat, ist auch nicht zu unterschätzen. Von daher finde ich das immer sehr, ja, sehr vage zu sagen, die Spielerfrau und schadet das den Frauen, die Karriere machen wollen? Nein, überhaupt nicht. Und ich finde, es wird einfach auch zu heiß gekocht. Und von daher, ja, finde ich, dass dieses Thema einfach mal ein bisschen runtergespielt werden sollte.
Das heißt, du würdest sie jetzt, wenn du auch die Macht über die Bilder hättest, auch nie mehr jetzt im Fernsehen zeigen?
Die Spielerfrauen?
Ja.
Nicht unbedingt. Also, wenn es jetzt eine Spielerfrau ist, die jetzt, ne, ich meine, es ist ja nun mal heutzutage auch ein Job, ein Influencer zu sein. Es gibt Spielerfrauen, die das sehr gut machen, die sich sehr gut über die sozialen Netzwerke verkaufen, die das sehr gut darstellen. Da finde ich das völlig in Ordnung, dass man darüber auch berichtet. Wenn diese Frauen einen erfolgreichen Mann an ihrer Seite haben, finde ich das auch in Ordnung, wenn man das dann berichtet. Aber ja, wie gesagt, nicht ein bisschen, also man muss den Ball da ein bisschen flacher halten, sagen wir es mal so.
Aber ist es nicht teilweise auch selbst verschuldet, wenn ich mich mit Gucci-Täschchen und keine Ahnung, ich kenne mich bei diesen Klamotten nicht so aus, dann da so hinsetze und so präsentiere?
Naja, wenn du in Düsseldorf über die Köhe läufst, siehst du ganz viele mit einem Gucci-Täschchen. Von 100 Frauen, die du da siehst, siehst du vielleicht 2 Spielerfrauen. Ja, also 98 sind Frauen von Geschäftsmännern oder wem auch immer. Und da hinterfragt sich keiner. Von daher, und die präsentieren sich nicht anders. Ja, also es wird halt bei Spielerfrauen einfach mehr drauf geguckt, weil sie die Frau von sind und weil sich die Menschen für das Leben eines Fußballspielers einfach mehr interessieren als für das Leben vielleicht vom Geschäftsführer von Firma XY.
Bist du dann letztlich froh, dass du, ich setze schon wieder Gänsefüßchen, nur mit einem Nationalspieler von Curaçao verheiratet bist und nicht mit einem deutschen Nationalspieler?
Nö, das wäre jetzt, also ich glaube, es würde sich für mich nichts ändern, ob der Charlie jetzt für Curaçao spielt oder für die Niederlande spielen würde oder in Deutschland in der Nationalmannschaft spielen würde. Da würde sich für mich selbst, würde sich da nichts ändern. Und ich glaube, es würde sich auch nichts an unserer Beziehung ändern und auch nichts an unserem Status. Vielleicht wäre der Bekanntheitsgrad etwas größer, aber es würde sich nicht viel ändern, nein.
Wenn wir jetzt gerade über Curaçao gesprochen haben, dann liegt der erste Break vor uns, wenn ich jetzt sage Werbung und Curaçao. Ich wüsste genau, was jetzt kommt. Ich bin gespannt, was von dir jetzt kommt.
Ich nehme den Flieger und fliege nach Curaçao und lege mich an den Strand und schlürfe einen Cocktail.
Also wie hieß denn dieses Getränk noch? It tastes like heaven and it comes from paradise oder so ähnlich war das, ne?
Bleu Curaçao.
Ja. Du könntest aber jetzt natürlich auch noch als Werbung an was anderes denken, wenn wir nachher über Magenta sprechen.
Ach, dieses Di-di-di-di-di.
Carmela Benchop. Ich habe sie kennengelernt, da hieß sie noch Carmela Blumski. Blumski klingt polnisch, wie richtig. Podolski.
Genau, oder Lewandowski.
Oder so. Damit sind wir auch schon beim Thema, weil du bist wo geboren?
In den wunderschönen Masuren, in Allenstein. Das ist eine Reise wert, kann ich dir sagen, mein Lieber.
Das heißt, du bist gebürtige Polin?
Richtig.
Hast was für einen Pass?
Einen deutschen.
Bist mit einem Nationalspieler aus Curaçao verheiratet?
Richtig.
Und kommst jetzt mit wie vielen anderen Sprachen noch daher?
Ja, wenn wir Deutsch dazu zählen, mit 7.
7 Sprachen. Können wir die bitte einmal kurz aufzählen für alle Leute, die vielleicht gar nicht wissen, dass es so viele Sprachen gibt?
Es gibt doch dieses Lied von Mark Foster. Demnach müsste ja jeder wissen, wie viele Sprachen es auf der Welt gibt. Aber ja, meine Muttersprachen sind Deutsch und Polnisch, dann Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch und Niederländisch. Die 8. folgt. Das wäre dann Italienisch. Und es wird bald Italienisch, sagen wir es mal so.
Also du bist gerade dabei, auch Italienisch zu lernen?
Genau.
Woher kommt dieses Sprachentalent?
Ja, wahrscheinlich wurde mir das tatsächlich in die Wiege gelegt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich bin mit 3 Jahren nach Deutschland gekommen mit meinen Eltern. Meine Eltern haben mit mir zu Hause Polnisch gesprochen. Ich war darauf angewiesen, im Kindergarten Deutsch zu lernen. Meine Eltern konnten kein Deutsch. Ich glaube, dass ich von klein auf durch dieses bilinguale Aufwachsen schon einen Vorteil hatte. In der Schule war ich auch schon sehr sprachaffin und irgendwann hat sich das für mich zu so einem Hobby entwickelt. Das kam irgendwie, ich kann gar nicht beschreiben, wann das so gekommen ist, aber irgendwann habe ich festgestellt, Mensch, wenn du diese ganzen Sprachen sprichst, kannst du ja mit jedem auf dieser Welt kommunizieren. Und egal, wo ich saß, im Flugzeug, in der Bahn oder am Strand oder ich bin durch die Stadt gegangen, überall hörst du ja die verschiedenen Sprachen, da wir ja so multikulturell sind in Deutschland und wo auch immer du bist auf der Welt, kommen so viele Kulturen zusammen. Und mich hat das fasziniert, dass ich mich nach links drehen konnte, mich unterhalten konnte, nach rechts drehen konnte, mich unterhalten konnte, mich umdrehen konnte, mich unterhalten konnte. Das hat mich fasziniert und mich motiviert, noch mehr Sprachen zu lernen, dass ich dann irgendwann zu Hause saß und dann einfach für mich, das war Entspannung, mich hinzusetzen und zu sagen, Mensch, da steht ein Tisch vor mir. Was heißt denn Tisch auf Polnisch, auf Deutsch, auf Spanisch, auf Französisch? Und so bin ich irgendwie, ja, wie andere vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Bücher du liest in einer Woche, so lerne ich halt einfach Vokabeln und verbringe meine Zeit mit Vokabeln und nicht mit Büchern. Und das ist einfach irgendwie für mich ein Hobby geworden.
Danke für den Querverweis auf Books and Sports. Es ist tatsächlich mindestens immer ein Buch in der Woche. So hat jeder sein Hobby. Ein letztes Mal über deinen Mann. Welche Sprache sprichst du mit ihm?
Wir sprechen Englisch, wobei er mittlerweile, wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre, sehr gut Deutsch spricht. Aber wir sprechen einfach aus Gewohnheit Englisch miteinander, weil so hat das ja auch angefangen mit uns.
So, und da sind wir jetzt. Die 7 Sprachen und der Anfang in Düsseldorf auf dem Rasen. Wie passt das alles zusammen und was hat der Fußball damit zu tun?
Ich habe mich während meines Studiums um ein Praktikum beworben bei Fortuna Düsseldorf und Wolf Werner hat mich damals auf die glorreiche Idee gebracht, Mensch, wir brauchen unbedingt jemand, der Sprachen spricht, der sich hier um die Integration unserer ausländischen Spieler kümmert und denen Deutsch beibringt. Dadurch, dass ich als Zweitstudiengang dann Deutsch und Spanisch als Fremdsprache studiert habe, hat das ganz gut gepasst. Und ich habe dann hier die ersten 4 ausländischen Spieler übernommen und irgendwann nach ein paar Jahren, jetzt genau gesagt 5 Jahren, nachdem ich schon 5 Jahre bei der Fortuna gearbeitet habe als Integrationsbeauftragte, so heißt die Position, beinhaltet halt die Integration ausländischer Spieler und den Sprachunterricht, inklusive Dolmetschen. Habe ich dann einen Anruf bekommen von meinem Kollegen, der gesagt hat, wir haben jetzt noch einen neuen Spieler verpflichtet. Der heißt Charleston Benchop. Und den würde ich dir gerne vorstellen bei der Saisoneröffnung. Die Autogrammstunde hat auf dem Rasen stattgefunden. Hier waren in der Arena Tische aufgebaut, wo die Spieler dran saßen. Und ich kam in die Arena und da saß er, steht auf und mein Kollege führte uns zusammen und sagte, Charlie, das ist deine Betreuerin und deine Deutschlehrerin und Camilla, das ist Charlie, unser neuer Spieler. Und dann war erstmal 3 Sekunden Stille. Genauso. Und wir mussten schmunzeln beide, weil wir waren uns irgendwie von Anfang an sympathisch und es war irgendwie, ja, so ein, ich würde schon sagen, Liebe auf den ersten Blick. Aber klar, man arbeitet für den Verein, man will sich das nicht eingestehen. Er war schon ein kleiner Aufreißer. Es war natürlich, ja, für ihn was natürlich ein Anreiz, seine Deutschlehrerin anzubaggern. Für mich war es eher so, dass ich gesagt habe, bloß nicht, weil ich meinen Job da auch sehr gerne gemacht habe und einfach da nicht in so eine Schublade gesteckt werden wollte. Ja, bis es dann nach einem Jahr nicht mehr ging mit dem Verheimlichen und ich mir dann auch eingestehen musste, dass ich einfach verliebt bin. Und dann hat er zu mir gesagt, Mensch, ich werde es jetzt nicht mehr geheim halten. Ich gehe heute zum Trainer und dann werde ich es ihm erzählen. Und ich war vor die Wand gestellt und musste den Termin mit unserem damaligen Sportdirektor Helmut Schulte war das, dann vereinbaren und ja, dann die Katze aus dem Sack lassen, was mir sehr, sehr schwer gefallen ist. Und die Reaktion war aber dann doch sehr entspannt hier seitens des Vereins, auch vom Trainer, vom Helmut Schulte. Und der ganze Verein war eigentlich ziemlich entspannt und es kam immer mehr ja, Leute auf mich zu, die gesagt haben, wir wussten es eh schon. Also es war uns anscheinend anzumerken, dass wir verliebt waren. Und dann war die Katze aus dem Sack, wir waren erleichtert und ja, das Ganze ist jetzt ja, 6,5 Jahre her. 7,5 Jahre her. Und wie man sieht, wir sind immer noch sehr glücklich.
Wo die Liebe hinfällt. Früher war es halt oft so, da hast du dich im Berufsumfeld kennengelernt, damals, als es noch kein Tinder und Elite-Partner und was weiß ich, was alles gab. Also deshalb sollte da ja auch niemandem Strick draus gedreht werden, wenn er jetzt in der Firma oder eben von mir aus im Verein sich verliebt.
Ich habe gelernt, never fuck the factory. Das wurde mir während des Studiums beigebracht und demnach war das so eingebrannt, dass ich da so verbissen war und mich einfach nicht drauf einlassen wollte. Ja, aber die Liebe war dann nun mal stärker.
Was hat sich denn geändert, nachdem es rauskam?
Geändert hat sich gar nichts. Also wie gesagt, im Umfeld hier in Düsseldorf wurde das sehr gut angenommen. Leute haben sich für uns gefreut, die Fans haben sich für uns gefreut. Meine Kollegen haben mir im Nachhinein sowieso gesagt, wir haben es eh gewusst und geahnt und man hat euch das angesehen. Ich war total happy, dass mir keiner einen Vorwurf gemacht hat, sondern dass das alle von allen sehr ja, warm aufgenommen wurde. Das Einzige war natürlich dann die Presse. Es ging natürlich dann viel durch die Presse. Das war dann schon ein bisschen anstrengend, weil die bei jedem Spiel dann die Kamera draufgehalten haben. Und wenn dann ein Herzchen zur Tribüne ging, dann wurde die Kamera draufgehalten. Und das war mir dann schon ein bisschen unangenehm, weil ich ja auch für den Verein arbeite. Aber ja, da hat man sich dann dran gewöhnt. Und als wir dann nach Hannover gezogen sind, haben wir ganz klar im Vorfeld schon angesprochen, dass wir nicht möchten, dass da jetzt so viel berichtet wird über uns, dass wir das in Düsseldorf sehr viel fanden und dass wir uns da gerne ein bisschen zurückziehen wollen. Und das wurde da auch Gott sei Dank respektiert.
Hat es deine Arbeit beim Verein beeinflusst jetzt im Umgang mit den anderen Spielern?
Nee, überhaupt nicht, weil seine Mannschaftskollegen das eh wussten, weil er schon früher da schon die Anzeichen gemacht hat. Demnach war das überhaupt kein Thema und alle haben sich für uns gefreut und Das hat sich auch nochmal gezeigt, jetzt als wir groß geheiratet haben, 2019, da waren viele auch noch dabei und da haben wir die alten Zeiten auch nochmal hochgeholt und darüber gesprochen, wie das hier so war als in der Anfangsphase. Und es sind eigentlich schöne Zeiten, über die wir immer noch gerne lachen und an die wir immer noch gerne denken.
Es ist ja nicht nur, es ist jetzt wieder Fortuna Düsseldorf, sprechen wir gleich nochmal drüber. Es ist nicht nur bei Fortuna Düsseldorf geblieben, sondern dann kam noch ein anderer Verein.
Ja, ich habe nicht nur für Fortuna Düsseldorf gearbeitet, sondern auch für Bayern und für Leverkusen und für Borussia Mönchengladbach. Habe da auch Integrationsarbeit gemacht und Deutschunterricht und gedolmetscht. Und ja, hatte zwischenzeitlich dann 12 Spieler, um die ich mich gekümmert habe. Das war dann schon ganz schön viel. Es wird oft unterschätzt, wie viel Hilfe ausländische Spieler oder überhaupt Ausländer in Deutschland brauchen. Und ich hoffe, dass die Vereine, die so viel Geld für die Spieler bezahlen, sich dessen bewusst sind, dass diese Spieler auch nur richtig funktionieren, wenn sie auch die richtige Hilfe bekommen. Und ich hoffe, dass da ein bisschen bewusster drauf geachtet wird in Zukunft.
Ist da nicht schon das Bewusstsein geschärft worden? Ist das nicht schon besser geworden, als es früher war?
Es ist schon viel besser geworden, aber ich glaube, es geht noch mehr, weil jedes Mal, wenn gerade jetzt hier in Düsseldorf, wenn die Spieler den Verein wechseln, dann rufen die immer noch mich an und sagen, Mensch, ich bekomme hier nicht die Hilfe, die ich in Düsseldorf bekommen habe, was natürlich für uns spricht, für Fortuna Düsseldorf als Zweitligaverein da so professionell aufgestellt zu sein. Aber ich finde es schade, dass andere Vereine das dann nicht machen oder das nicht sehen, dass die Hilfe benötigt wird. Also wir müssen uns einfach mal selbst vorstellen, wir würden von Deutschland nach Venezuela oder nach China ziehen und müssten da uns um alles selber kümmern, können die Sprache nicht sprechen und müssen gucken, wie wir zurechtkommen. Also ich glaube, das würde keinem leicht fallen. Von daher glaube ich, dass man da noch ein bisschen mehr drauf achten sollte.
Dolmetscher gibt es ja mittlerweile überall viele. Also.
Ja, bei mir ist das ein bisschen mehr. Also ich unterrichte die Spieler auch in Deutsch, meist auch Einzelunterricht. Es gibt nach 3 Monaten mache ich so eine kleine Analyse, wo ich sage, kann man den einen oder anderen vielleicht zusammen in eine Klasse packen. Es gibt jetzt hier aktuell gibt es eine Klasse mit 3 Spielern und die anderen haben alle Einzelunterricht.
Das heißt?
Es ist ganz anders als in der Sprachschule. Das Wichtigste für mich ist, dass die Jungs zuerst einmal das Verständnis auf dem Platz beigebracht bekommen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Deswegen fangen wir an mit Fußballdeutsch. Da arbeite ich mit einem tollen Buch, das nennt sich Deutsch für Ballkünstler. Und darüber lernen die Spieler erstmal die Begriffe, die sie wissen müssen, die auf dem Platz verwendet werden, damit die einheitliche Sprache Deutsch auf dem Platz funktioniert, auch mit den ausländischen Spielern. Und dann natürlich standardgemäß natürlich die Grammatik und Interviewtraining, was ja auch ganz gut passt, dass ich das mit denen üben kann. Eigentlich so ziemlich alles. Und ich bringe denen auch bei oder versuche denen nahezubringen, nicht scheu zu sein vor der Kamera bei einem Interview oder vor dem Mikrofon, keine Angst zu haben vor der Presse, sondern einfach selbstbewusst sich hinzustellen und einfach ein Interview in Deutsch zu geben, auch wenn sie nicht perfekt Deutsch sprechen. Und gebe denen immer wieder mit, dass es voll okay ist, Fehler zu machen und dass es trotzdem total sympathisch ist, ein Interview dann auf Deutsch zu machen. Und die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Spieler das auch jetzt mittlerweile echt cool finden, auch wenn es dann sprachlich nicht perfekt war. Aber die sehen, wie viel positives Feedback zurückkommt, wenn sie dann ein Interview auf Deutsch gemacht haben. Und das ist dann einfach auch schön mitzusehen, ja, und mitzuerleben.
Bei Fortuna Düsseldorf bist du jetzt wieder richtig involviert. Seit wann?
Seit September letzten Jahres, als ich mich dann entschieden habe, dass ich definitiv nicht mitgehe nach Zypern, sondern in Krefeld bleibe, hatte ich unter der Woche, nachdem die Kinder dann einen Kindergartenplatz bekommen haben, Kapazität und habe mit dem Sportdirektor Uwe Klein Kontakt aufgenommen und wollte von mir aus gerne wieder hier arbeiten, weil mir das damals so viel Spaß gemacht hat und Fortuna einfach mein Verein ist. Also mein Herz liegt hier in der Merkur-Spielarena und ich sehe das Ganze noch nicht mal als Job, als Arbeit, sondern ich mache das sehr gerne. Es ist sehr viel Leidenschaft, die dahinter steckt und bin mit vollem Herz und Einsatz dabei, hier unsere Spieler zu unterstützen. Und nicht nur die ausländischen, sondern auch die anderen sind auch immer willkommen und für die habe ich auch immer ein offenes Ohr. Und wir haben hier ein tolles Team, ich fühle mich hier wohl. Also es ist für mich hier wie in meinem zweiten Wohnzimmer. Und ich war ja sehr froh, dass Uwe da sofort positiv überrascht war, dass ich mich gemeldet habe und gesagt habe, wir brauchen da ja händeringend jemanden, der unsere ausländischen Spieler übernimmt. Und somit passte das sehr gut. Das war der richtige Moment, wo ich mich gemeldet hatte. Und so haben wir wieder zueinander gefunden, die Fortuna und ich.
Ist es denn auch so, dass mal ein deutscher Spieler kommt und sagt, Mensch, ich würde gerne die und die Sprache bei dir erlernen?
Ja, tatsächlich. Also ich hatte letztes Jahr, habe ich mit Kevin Danzo zum Beispiel Interviewtraining gemacht, weil er einfach noch ein bisschen kamerascheu war und habe angefangen mit Alfredo Morales Spanisch zu lernen. Der ist dann nach New York gezogen. Das schon, ja. Also momentan bin ich ziemlich voll, weil wir viele ausländische Spieler haben, aber ich bin auch offen dafür, dass die deutschen Spieler kommen können, wenn sie dann irgendwie Spanisch oder Englisch lernen wollen. Dafür bin ich auch offen, klar. Immer besser als PlayStation spielen zu Hause. Das sage ich den Jungs.
Und was sagst du dem Manager oder dem Sportdirektor oder dem Trainer?
Den sage ich, dass die auch gerne bei mir Spanisch lernen können.
Und ist schon mal einer darauf eingegangen?
Tatsächlich hat Uwe Klein des Öfteren schon mal gesagt, Mensch, das müssen wir irgendwann mal angehen mit dem Spanisch, weil Spanisch steht oben bei mir auf der Liste, das möchte ich unbedingt lernen. Also wer weiß, vielleicht gibt es das bald irgendwann mal. Spanischunterricht hier bei Fortuna Düsseldorf mit Uwe Klein und Co. und mir.
Bist du denn auch involviert, wenn neue Spieler verpflichtet werden?
Nicht direkt. Ich kriege dann schon mit, also ich entscheide hier nichts. Das läuft komplett über unsere sportliche Ebene. Damit habe ich nichts zu tun. Aber klar, wenn der Spieler dann verpflichtet wird, erfahre ich sofort davon und werde direkt ins Boot genommen und übernehme dann sofort ab Unterschrift den Spieler.
Und fragen sie dich dann auch immer mal, also jetzt auch der Trainer, wie tickt der oder so?
Ja klar, also ich unterhalte mich oder bespreche mich jeden Monat regelmäßig mit dem Trainer, mit unserem Sportdirektor, also mit Uwe Klein, mit Klaus Allofs, mit unserem Trainer Christian Preußer, sind wir im ständigen Kontakt, im Austausch, was die Spieler angeht. Klar, dafür haben sie mich ja und natürlich wollen sie dann auch von mir Feedback haben, wie das läuft, weil ja, ich habe schon festgestellt über die Erfahrungen in den letzten Jahren, dass sich der Spieler, der so wie er vor mir sitzt, so wie er Deutsch lernt, das zeigt sich eigentlich ziemlich identisch auf dem Platz. Also Spieler, die ein ganz schlechtes Sprachverständnis aufbauen, die haben auch ein schlechtes Verständnis, was Taktik angeht auf dem Platz. Also dass Spieler, die sich super schnell entwickeln, im Deutschunterricht, die entwickeln und integrieren sich meist auch schneller dann auf dem Platz. Das ist eine Parallele, die wir festgestellt haben. Und deswegen finde ich es auch so schön, dass ich hier in Düsseldorf dann wirklich den starken Support auch habe vom Vorstand, die das so gut finden, dass ich diese Arbeit hier mache und die das pushen und die da hinter mir stehen und mir den Rücken stärken auch.
Jetzt haben wir ja eben gerade schon, wenn du sagst, das ist besser als PlayStation, haben wir ja auch schon gelernt, dass Fußballer jetzt ja nicht immer unbedingt zu den Lernwilligen gehören. Hat sich da was geändert oder müssen die noch dazu gezwungen werden?
Also das Gute hier in Düsseldorf ist, dass die natürlich eine Ansage bekommen von oben, und denen ans Herz gelegt wird, wir möchten, dass ihr Deutsch lernt, wir möchten, dass ihr Deutsch sprecht. Das ist unsere einheitliche Sprache in der Kabine und im Verein. Das ist natürlich von Vorteil. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, wenn man die Jungs fragen würde, würdet ihr auch kommen, wenn es diesen Druck von oben nicht geben würde, würden sie trotzdem kommen. Weil ich glaube, ich mache es sehr charmant und ich mache es sehr abwechslungsreich und nicht so trocken. Also wir machen witzige Sachen auch im Unterricht. Der Unterricht ist immer anders gestaltet. Wir arbeiten nicht stupide nach einem Buch, sondern ich schreibe die Aufgaben meist selber. Manchmal machen wir Wir spielen Spiele oder wir gehen mal raus, gehen in ein Restaurant, machen den Deutschunterricht da und die müssen dann auf Deutsch bestellen, müssen selber dann den Dialog führen mit dem Kellner und dazu animiere ich die dann. Oder wir üben Interviews hier, wir filmen das, wir gucken uns das zusammen an. Also es ist total bunt und ich glaube, das macht den Jungs dann auch Spaß.
Cliffhanger ist der nächste Break. Ich wüsste einen, der würde dann so lauten wie, gut, dass Fortuna Düsseldorf nie in die dritte Liga absteigt. Jetzt bin ich gespannt auf deinen Cliffhanger für Teil 3.
Gleich geht's von meiner Liebesgeschichte auf dem Platz zur Seitenlinie. Und was ich da mache, das verrate ich euch gleich.
Podcast-Premiere für Camilla Benchop. Bei Sprenger spricht Hashtag Media and Sports Ausgabe 20. Magenta haben wir in Ausgabe 18 auch schon mit dem wertgeschätzten Markus Höhner drüber gesprochen. Du bist ja nicht nur bei der Fortuna aktiv, sondern du hast es anklingen lassen, du stehst ja auch am Spielfeldrand und zwar als Reporterin, als Moderatorin, als Interviewerin.
Genau. Mit ganz viel Herz und Leidenschaft.
Seit wann?
Das Ganze jetzt seit Februar 2019 für den Sender Magenta Sport und tatsächlich da auch zum ersten Mal. Ich habe vorher viel Eventmoderation gemacht, aber noch nie TV. Und dann kam so ein Christian Sprenger um die Ecke, der sagte, Mensch, du hast Talent. Und hat mir da unter die Arme gegriffen und jetzt stehe ich da. Dank dir.
Nein, es erarbeitet ja jeder und jede immer alles selber. Wenn ich dann ein bisschen aus der Schule plaudern darf, du hast sofort gesagt, egal ob erste, zweite oder dritte Liga, Hauptsache Fußball, ich möchte im Stadion dabei sein. Woher kommt diese Leidenschaft für Fußball?
Also ich bin seit meinem 6. Lebensjahr regelmäßig im Stadion gewesen, habe früher selber Fußball gespielt, wollte auch immer Fußballspielerin werden. Das fand meine Mutter nur nicht so cool. Die sagte, das ist doch Männersport, das ist nichts für Frauen. Ich sehe das ganz anders. Ich finde das auch ganz toll, dass wir jetzt auch Frauenfußball beim Magenta Sport haben und bin da auch froh, dass ich ein Teil davon sein kann. Durfte jetzt auch schon 2 Sendungen machen im Frauenfußball. Und bin einfach begeisterter Fußballfan und zwar einfach nur Fußball. Also ich finde andere Sportarten auch toll, aber ich kann mich für nichts so begeistern wie für Fußball. Und für mich gibt es auch nichts anderes als Fußball und das am liebsten jeden Tag. Und wenn ich jetzt gerade so aus dem Fenster gucke und hier die Merkur-Spielarena sehe, dann kriege ich sofort Gänsehaut und stelle mir vor, Mensch, am Wochenende ist die Bude hier voll, die Stimmung ist geil und es gibt da einfach nichts Schöneres für mich.
Das heißt letztlich dann auch Traumjob Fußballreporterin.
Absolut. Ich habe letztens noch mein Abiturbuch gefunden und da stand drin, was möchtest du mal werden? Und tatsächlich stand da drin Fußballreporterin. Und dann war eine Umfrage, was glaubt ihr, was wer werden wird? Und tatsächlich stand da auch Fußballmoderatorin. Also es passt und es war anscheinend auch schon immer so. Ich hatte das schon ganz vergessen, es ist schon einige Jahre her, dass ich Abitur gemacht habe. Aber das ist ja ein Traum, der für mich wahr geworden ist. Und ja, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als diesen Job noch viele Jahre machen zu dürfen.
Gab's und gibt's ja schon öfter jetzt, dass Mann, Frau, nee, andersrum, das Mann, Frau interviewt. Da arbeiten wir noch dran. Aber das Frau, Mann auf dem Platz interviewt, gibt's ja schon öfter. Siehe Laura von Torra zum Beispiel, um jetzt mal das prominenteste Beispiel in Deutschland zu nehmen mit Simon Zoller. Hast du da Befürchtungen vor, jetzt nächstes Jahr, wenn wir auf die Tabelle gucken, Sandhausen Richtung Magenta und Richtung Benchop, Richtung Mikrofon Camilla?
Nö, überhaupt nicht. Ich glaube, das wäre sogar ganz lustig. Ich weiß nicht, ob er mich ernst nehmen könnte. Wahrscheinlich wird er sich irgendeinen Gag erlauben. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn das irgendwann mal zustande kommt.
Ich weiß jetzt nicht, ob du dir damit so viele Freunde in Sandhausen machst, wenn du das so sagst.
Kann ja auch sein, dass der Charlie irgendwann mal in der dritten Liga spielt. Nicht für Sandhausen. Er hat ja nur einen Jahresvertrag.
Okay, ich ziehe alles zurück. Was macht den Reiz für dich aus Interviews am Spielfeldrand?
grundsätzlich natürlich meine Leidenschaft für den Sport Fußball und einfach als kleines Mädchen schon immer dabei gewesen zu sein, auf der Tribüne gesessen und mir immer gewünscht, boah, ich will da unten hin. Ich will diese Interviews machen und ich will mit den Spielern sprechen, weil die Spieler sind nun mal die Protagonisten in dem Ganzen und mit denen möchte sich jeder austauschen. Und ich glaube, jeder genießt es, mal ein Gespräch zu führen mit einem Fußballspieler von dem Verein, den man liebt. Und ja, dieser Traum ist für mich wahr geworden und ich kann jedes Wochenende mit dem Spieler, den ich mir aussuche, nach dem Spiel sprechen und das ist einfach schön.
Der hat aber vielleicht, oder auch jetzt hast du ja eben schon gesagt, die hat aber vielleicht auch gerade eine Niederlage hinter sich.
Ja, genau, das gehört halt dazu. Da müssen wir Reporter natürlich auch Empathie zeigen, mit so Situationen umzugehen. Das gehört dann auch dazu. Das sind auch Prozesse, die man lernen muss. Es ist auch gar nicht so einfach. Anfangs, so die ersten Male vor der Kamera, waren schon echt schwierig, weil du stehst unten am Spielfeldrand, es steht 2-1. Du denkst, das Ding geht ganz klar 2-1 aus. Du legst dir schon so ein bisschen die Fragen hin und legst dir schon hin, wen du interviewen möchtest. Und auf einmal nimmt der Schiri die Pfeife in den Mund und zack, gibt's dann noch ein Türchen. Und dann steht es 2-2, schon dreht sich das Ganze. Oder 1-1 und es steht 2-1. Das sind so Situationen, auf die muss man sich dann vorbereiten. Aber das ist alles Learning by Doing und diese Situation einfach auch erleben.
Was macht denn den Reiz, auch darüber habe ich mit Markus Höhner schon so ein bisschen gesprochen, den Reiz in dieser dritten Liga aus?
Also es gibt, klar gibt es die erste Liga, es gibt die zweite Liga, es gibt die dritte Liga. Für mich ist Fußball Fußball. Ob ich da jetzt in der ersten Liga bin, in der zweiten Liga, in der dritten Liga oder in der Fly-Alarm-Frauen-Bundesliga. Fußball ist für mich Fußball. Und ich bin dankbar für jedes Spiel, was ich begleiten darf, was ich sehen darf, wo ich dabei sein kann, ob auf der Tribüne, als Reporter umso schöner. Und lass mich auch für alles begeistern. Und die dritte Liga, wer sie nicht guckt, sollte das unbedingt machen, ist eine wirklich tolle und spannende Liga, wo ich das Gefühl habe, da ist man auch richtig dankbar dafür, dass wir das so groß machen, dass wir da so viel drüber senden, dass wir so viel über die dritte Liga erzählen und auch den Verein die Plattform geben, sich auszutauschen, zu kommunizieren, sich zu zeigen. Und ich empfinde das als eine sehr dankbare Liga, die, finde ich, sehr, sehr spannend auch ist. Wir haben tolle Traditionsvereine in der dritten Liga. Aber nochmal, es ist mir eigentlich wirklich egal, in welcher Liga ich im Stadion sitze. Es ist natürlich spannend, ein Champions-League-Spiel zu begleiten, aber es ist genauso spannend, auch ein tolles Drittligaspiel zu begleiten. Da haben wir auch einige Traditionsduelle, die sich wirklich lohnen.
Und in der dritten Liga kommst du ja auch noch viel näher ran. Also wenn wir jetzt die Übertragung uns mal anschauen von Magenta, ihr seid ja wirklich ganz nah dran.
Wir sind total nah dran. Wir haben ein tolles Programm für jedes Spiel. Wir sind immer vor Ort. Wir senden 15 Minuten live im Vorlauf. Wir senden in der Halbzeit. Wir haben sogar manchmal die Chance, die Spieler nach der ersten Halbzeit direkt vors Mikrofon zu kriegen, quasi schweißgebadet, voller Emotionen geladen. Das sind natürlich Highlights, die gibt es sonst nirgends. Und dann natürlich im Nachlauf nochmal roundabout 10 Minuten, die wir da nochmal Zeit haben, alles aufzuarbeiten. Das ist auch sehr dankbar für uns als Reporter, dass wir rausfahren und nicht nur 2-3 Interviews führen, sondern dass wir wirklich eine ganze Strecke haben mit Vorlauf, Halbzeitanalyse und Nachlauf.
Ja, und auch da plaudere ich gerne dann nochmal aus dem Nähkästchen, dass der ein oder andere Zweitligist jetzt auch im Vorjahr gesagt hat, boah, was Magenta da in der dritten Liga macht, das würden wir uns wünschen von unserem Rechtepartner in der zweiten Liga.
Das stimmt. Das bekomme ich sogar von den Spielern auch mit. Die, dadurch, dass ich ja auch viele Spieler hier bei Fortuna Düsseldorf habe, die sich dann auch die ein oder andere Sendung von mir anschauen, weil die mich auch unterstützen in dem, was ich mache bei Magenta, was ich auch toll finde, dass ich da auch von den Spielern supported werde und die auch sagen, Mensch, das ist echt toll, wie ihr das macht und wie ihr das aufmacht und wie ihr sendet, das würden wir uns auch in der zweiten Liga wünschen.
Wie sieht der Support der Spieler aus?
Die Spieler, die finden das super cool, dass ich das am Wochenende mache, dass ich am Wochenende für Magenta unterwegs bin, Spiele moderiere. Die fragen immer nach, wo bist du am Wochenende, welche Spiele hast du? Fragen danach, wie war dein Spiel, wie ist es gelaufen? Und oder schauen selber rein. Konnte den einen oder anderen auch schon zu einem Magenta-Abo überreden oder motivieren. Sie haben es freiwillig gemacht. Und ich finde das toll, dass ich da den Support bekomme, auch von meinem Mann, der sich jedes Spiel von mir anguckt. Und wenn er gerade selber spielt, dann guckt er sich das in der Wiederholung an.
Gibt es denn da auch Hinweise, dass der eine oder andere Spieler sagt, Mensch, achte mal bei dem Spieler da drauf, gegen den habe ich selber mal gekickt, der macht immer diesen oder jenen Trick oder frag den mal das oder irgend so einen kleinen Insider, dem du ihn dann mitgeben sollst, gibt es das auch?
Ja, oft gibt es die Situation, wo die Spieler mich fragen, gegen wen hast du am Wochenende, und ich sage dann Spiel XY und die sagen, oh, da kenne ich den und den, nimm den mal ins Interview, stell dem mal eine fiese Frage, eher halt um jemanden durch den Kakao zu ziehen. Als Joke.
Das machst du dann aber auch.
Wenn die Situation es dann, wenn es sich ergibt und der Spieler dann auch als Interviewpartner passt, dann mache ich das schon mal, ja.
Wie viele InterviewpartnerInnen wissen denn, dass dein Mann auch Fußballer ist?
Ich denke, die Fußballwelt ist kleiner, als man denkt. Und ja, das ist schon bekannt, dass mein Mann auch Fußballer ist. Viele kennen ihn ja auch oder haben mit ihm zusammengespielt und demnach kriege ich oft auch auf dem Platz Grüße für den Mann. Und ja, da ist die Fußballwelt einfach doch sehr klein.
Gab es denn auch schon mal, dass als dein Mann in Zypern war, jetzt ein Vereinsverantwortlicher zu dir gekommen ist und gesagt hat, Mensch, du, können wir mal über deinen Mann reden? Ich würde den gern verpflichten.
Ist tatsächlich auch schon vorgekommen. Jetzt zum Ende der letzten Saison, wurde ich in der dritten Liga tatsächlich auch von einem Sportdirektor auf meinen Mann angesprochen und was er so geplant hat für die neue Saison, weil er Interesse hat an ihm. Und ja, ich habe dann ganz höflich auf seinen Berater verwiesen.
Es war nicht der von Sandhausen, das sei dann nur hier erwähnt. Weitere Fragen dazu verkneife ich mir aus guten Gründen. Frauenfußball. Flyer-Alarm, Frauenfußball-Bundesliga. Ich habe jahrelang Frauenfußball gemacht, auch mit viel, viel Herzblut. Was bedeutet dir das jetzt, dass ihr ab dieser Saison da auch jedes Spiel zeigt?
Ich finde das toll und ich finde es auch toll, dass wir das mit Magenta und mit Thingspool unterstützen. Magenta Sport ist der Sender, Thingspool, das sind wir als Redaktion, die den ganzen Input für die ganzen Sendungen geben. Einfach auch aufgrund dessen, dass ich selber spielen wollte und mich immer schon gefragt habe, warum Frauenfußball einfach nie größer gemacht wird. Und ich es sehr schade finde, weil ich hatte mich jetzt in Bremen, das Spiel Bremen gegen Bayer Leverkusen hatte ich jetzt im Frauenfußball am Sonntag, da hatte ich mich mit einer Spielerin unterhalten und sagte, Mensch, ich finde es cool, dass wir euch jetzt begleiten, dass wir das jetzt größer machen bei Magenta. Und sie sagte, ich finde es auch sehr cool. Wir sind das gar nicht gewohnt, dass wir so begleitet werden. Wir finden das toll. Und habe ich zu ihr gesagt, dabei leistet ihr ja genauso viel wie die Jungs. Oder mehr, hat sie sogar geantwortet. Denn zum Teil trainieren die Mädels sogar noch mehr und noch härter als die Jungs, kriegen aber noch nicht mal ein Drittel an Bezahlung. Also werden deutlich, deutlich, deutlich weniger bezahlt. Und Aufmerksamkeit sowieso. Und deswegen finde ich das toll, dass wir das jetzt supporten. Und ich hoffe, dass es noch größer gemacht wird, dass noch mehr Menschen da auch mal auf den Trichter kommen, einzuschalten in der Frauenbundesliga, einfach weil die Mädels es auch verdient haben, da mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.
Wollen wir dann an dieser Stelle nicht vergessen, gibt es auch Ausschnitte in der Sportschau samstags, gibt es noch ein Live-Spiel am Freitag bei Eurosport und die UEFA Women Champions League gibt es auf DAZN. Es werden ja oft diese Vergleiche dann zwischen Frauenfußball und Männerfußball gezogen. Ich bin da überhaupt kein Freund von, weil Männertennis und Frauentennis vergleicht auch kein Mensch. Was ist es aber, was dich so am Frauenfußball fasziniert?
Mich fasziniert es, dass die Frauen fast so gut kicken können wie die Männer auch oder genauso gut. Es ist natürlich langsamer. Dennoch finde ich es trotzdem genauso spannend wie auch ein Fußball spielt im Männerfußball. Also, bleh. Dennoch finde ich es auch genauso spannend wie ein Männerfußballspiel. Es ist einfach nicht zu unterschätzen, dass die Frauen das auch sehr gut machen. Und ich finde es schade, dass viele das überhaupt erst gar nicht annehmen. Und egal, wo du halt fragst, haben die meisten noch nie ein Frauenfußballspiel gesehen. Und das zeigt ja dann auch, dass das Interesse noch nicht so groß ist. Aber das zeigt auch, dass dann auch keiner darüber urteilen sollte, wenn er es noch nicht gesehen hat.
Ich verweise dann gerne an dieser Stelle auf eine Folge bei Media and Sports mit Almut Schuld, wo wir auch über die Entwicklung des Frauenfußballs gesprochen haben, der sich genauso, also analog zum Männerfußball, wahnsinnig entwickelt hat, was jetzt das Tempo, was die Taktik und so weiter betrifft. Also ich würde mir da auch wünschen, dass es dann doch tatsächlich auch immer mal mehr gibt als 500 Zuschauer. Nur manchmal fragst du dich halt auch, warum spielen die jetzt freitagsabends? Hatten wir irgendwann, da spielten dann freitagsabends die Frauen in Köln parallel zu den Männern in Köln. Ja, dann ist auch kein Wunder, dass da dann irgendwie keiner hingeht.
Ja, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch, was die Zeiten angeht, Verbesserungsbedarf, ja.
Wo soll's mit dir hingehen? Also mit Fortuna Düsseldorf und der ersten Liga, das wird eher schwer. Wo soll's mit dir hingehen?
Vorsicht. Also ich sehe Fortuna Düsseldorf auf jeden Fall in der ersten Liga. Und wenn es diese Saison nicht klappt, dann vielleicht nächste. Aber ich glaube, das ist die Liga, wo wir hingehören mit Fortuna Düsseldorf. Und da glaube ich auch dran. Und wo es mit mir hingeht, du, also ich bin, muss ich ehrlich sagen, wunschlos glücklich. Ich hoffe, dass ich noch lange für Fortuna Düsseldorf arbeiten kann. Ich hoffe, dass ich noch viele, viele Spiele mit und für Magenta Sport moderieren kann. Ein großer Traum ist natürlich, mal auf einer EM oder WM dabei zu sein. Das liegt aber einfach auch daran, dass ich einfach gerne mal internationale Interviews führen möchte. Mein Traum wäre ja mal ein Spiel Spanien, Polen und dann ein spanisches Interview und ein polnisches Interview. Das Ganze dann übersetzt ins Deutsche. Das wäre schon auf jeden Fall noch ein Traum, den ich mir hoffentlich irgendwann erfüllen kann.
Ja, die Rechte für die nächste WM, die keiner braucht, die hat Magenta ja auch. Vielleicht schicken sie dich da ja auch hin. Kami, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich bin raus. Ich sag Tschüss und du darfst jetzt all das loswerden, was du noch loswerden möchtest. Und Tschüss.
Wenn das Wort schon mal mir gehört, dann möchte ich natürlich jetzt das Wort nutzen oder die Gelegenheit nutzen, dir auch mal Danke zu sagen, lieber Christian, für deinen Support in den letzten Jahren. Ohne dich wäre ich auch nicht da, wo ich bin. Ich habe sehr, sehr viel von dir gelernt, wofür ich sehr dankbar bin und möchte an dieser Stelle gerne auch noch die Zuschauer animieren. Schaltet mal ein bei Magenta Sport in der dritten Liga und auch im Frauenfußball und ich freue mich drauf, wenn wir uns dann da wiedersehen.
Sprenger spricht.
Hashtag Media and Sports.